Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
Hallo und herzlich willkommen. Hier sind die Mutmacher, der Podcast der Herzen. Wir gemeinsam in Familie, Arbeit, Liebe und jetzt auch Ferien. Mein Name ist Tayo Schumacher. Ich hatte eigentlich noch gar keine Ferien. Hattest du schon welche in den letzten 48 Stunden?
Und hier ist Suse Schumacher, Psychologin, Coachin, Mutter, Gefährtin und Mensch. Und ich hatte auch keine Ferien, ich habe nämlich gearbeitet.
So, und da stehen wir schon vor dem ersten Problem, nämlich 6 Wochen Sommerferien mit einem 9. oder demnächst 10-Klässler. Kein Mensch, den ich kenne, kann sich 6 Wochen am Stück Urlauben leisten. Das heißt, wir sind jetzt, da wir auch Urlaub in Deutschland machen wollen, in so einer Mischphase.
Naja, das Kind arbeitet ja auch.
Genau, das war nämlich unsere Idee, mit der ich gerade mal rumstrunzen wollte. So in allerletzter Sekunde, ganz herzlichen Dank an Lissi von der Christophorus-Gemeinde. Ist es möglich, dass unser Sohn eine Woche lang, ich sag mal, sozial arbeitet,
in einem Sprachunterricht gibt?
Renovierungsunternehmen, Sprachunterricht gibt, einem afghanischen Jungen, der in 11 oder 13 Ländern Europas immer wieder abgewiesen und weitergeschubst wurde, der im Krieg seine beiden Eltern verloren hat und jetzt ja Kranken- oder Altenpfleger in Deutschland werden will, aber dafür reicht die Sprache noch nicht. Und da können sich zwei so Bengel wahrscheinlich besser verständigen und gemeinsam was lernen als so eine Deutschklasse, oder?
Ja, ich denke schon. Wie waren denn deine 48 Stunden?
Die Frage habe ich dir gestellt, Cherie. Hattest du überhaupt gar keine Sekunde Feriengefühl?
Nö, nicht wirklich. Also ich habe das ja meine Woche extra so getimt, dass ich quasi ab Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag einen kleinen Kurzurlaub habe und dann Montag wieder arbeite.
Also du hast dir 4 Tage freigeräumt.
Genau.
Geht bei mir so ähnlich. Ich räume Dinge zur Seite und mir ist eines aufgefallen: Dankbarkeit. Ich bin wahnsinnig dankbar einer ganzen Reihe Menschen in den letzten Wochen und auch Monaten. Unter anderem den jungen 3 Menschen, Jascha, Annika und auch Kevin Pino aus Iserlohn, die mir Podcasten beigebracht haben. Mhm. Also die Tatsache, dass wir hier sitzen und rumquatschen, ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern ist ja Ergebnis einer längeren Schulung durch junge Menschen. Eigentlich weiß ich alles besser, aber nein, die wussten es besser. Oder du, ich meine, du sitzt hier, weil du seit, fast 10 Jahren oder schon seit über 10 Jahren ein neues Leben führst, weil du irgendwann mal gesagt hast, oh Mann, diese Psychologie interessiert mich so doll, das will ich nochmal studieren.
Ja.
Das heißt, auch das ist das Ergebnis von langem Lernen, von vielen Wochenenden wie dem letzten Fortbildung.
Sowieso lebenslanges Lernen, ja.
Und ganz viele Menschen, die uns nette Mails schreiben, zum Beispiel Werner Bartholme aus Tauberbischofsheim, ganz vielen Dank für das Laien-Vokalensemble, Nota Bene, ein paar CDs liegen dabei und vor allen Dingen erzählt Werner, dass er mit seinen Chorleuten und georgischen Musikern nach Georgien gekommen sind, unser eigentliches Urlaubsziel dieses Jahr, aber das hängen wir nochmal dran. Also erstmal ganz herzlichen Dank fürs Hören von Werner und für die CDs und für einen netten Brief.
Für einen sehr netten Brief.
Und wir freuen uns über jeden.
Ja, und ich freue mich, ich bin sehr dankbar, dass Ulrike mich ja angeregt hat, im Sachsenwald einen Waldtag zu machen am 12. Juli und dass ich doch da jetzt so die eine oder andere, ich muss wirklich sagen eine sagen, weil es meistens eben wirklich Frauen sind, aber sich angemeldet haben und ich bin schon ganz aufgeregt. Und im Moment, wenn es dabei bleibt, dann werden wir über 10, dann werden wir eine richtig schöne Gruppe werden. Und darauf freue ich mich, zumal ja der Sachsenwald der Wald ist, in dem ich als Kind groß geworden bin, also ganz viele Sonntage mit meinen Eltern verbracht habe.
Alle Wölfe und sind panisch geflohen, wenn du da warst.
Nee, die Himmelsschlüsselchen. Und jetzt natürlich auch neugierig bin, wie es da jetzt aussieht. Wahrscheinlich werde ich mich überhaupt nicht mehr zurechtfinden, aber das ist für einen Waldtag auch nicht so schlimm.
Ich bin dankbar für einen Tweet. Ich weiß nicht mehr, von wem er war, aber ich fand es wirklich großartig. Wenn du die Welt nicht verstehst oder wenn du denkst, boah, ey, die drehen schon wieder alle durch, dann nimmst du einen transparenten Post-it, also so einen Klebezettel, ja. Durchsichtig am besten, und schreibst du einfach drauf Regie David Lynch oder Regie Rainer Werner Fassbinder oder Regie Christoph Schlingensief, mhm, und klebst ihn auf dein Wohnzimmerfenster, auf dein Autofenster oder sonst irgendwo drauf. Das heißt, die Welt, die du siehst, ist dann nicht mehr real, sondern erscheint dir wie ein surreales Stück Kino. Und ich finde das eine großartige... Und dann
guckst du aus den Augen von Christoph Schlingensief?
Nein, du schreibst einfach nur drüber Regie Christoph Schlingensief.
Ah, okay.
Das heißt, du guckst aus dem Fenster, wie sich meinetwegen zwei Autofahrer hier bei uns vor der Tür auf der Kreuzung streiten.
Verstehe, ja.
Und denkst dir, die haben aber auch ganz schön Rad ab. In dem Moment, wo du ein Post-it auf die Fensterscheibe klebst, auf dem steht Regie Christoph Schlingensief, ist die Realität nicht mehr die Realität, sondern es ist ein Film. Und ich betrachte die Welt manchmal als Zuschauer eines Filmes deutlich gelassener, als wenn es die Realität ist. Und ich habe in beiden Fällen nichts damit zu tun, ob ich aus dem Fenster streitende Autofahrer mir begucke oder ob ich im Fernsehen mir streitende Autofahrer als Filmteil begucke, ist für mich relativ wurscht.
Ja.
Aber dieses Abstand nehmen und ich habe damit nichts zu tun und ich muss mich nicht aufregen über meine Mitbürger, sondern es ist einfach gerade mal ein kleines, heiteres Stück Absurdität, finde ich super, super hilfreich.
Mhm. Ist dir übrigens aufgefallen, dass es wieder Touristen gibt in Berlin?
Ja, und die sind daran zu erkennen, dass sie wahnsinnig diszipliniert mit Mund- und Nasenschützern rumlaufen. Daran erkennt man die nicht, Berliner, oder?
Genau, ja, genau, das ist das eine. Und deutsche Touristen finde ich jetzt nicht so weiter erstaunlich, aber tatsächlich stelle ich auch fest, dass wieder Touristen aus anderen Ländern, also wahrscheinlich EU, weil die EU hat ja sonst ihre Grenzen zu. Also wenn du Amerikaner bist, darfst du hier ja im Moment gar nicht rein.
Kommst du schon irgendwie rein, oder? Wenn du einen europäischen Partner hast.
Also soweit ich weiß, haben die echt gnadenlos die Grenzen runter und dann musst du natürlich 2 Wochen in Quarantäne. Also klar, kommst du wohl dann wahrscheinlich irgendwie rein, okay, wenn du nachweisen kannst, warum du hier sein musst. Es sind Menschen in der Stadt und das macht die Stadt gleich wieder so ein bisschen Berlin-ähnlicher als.
Ja, und da sehen wir einen entscheidenden Vorteil des internationalen Tourismus. Ja, Fliegen ist ein Problem, aber ganz ehrlich, ich habe diese Woche aus Großbritannien gelesen. In London war wohl die erste Hitzewelle so 30 Grad plus und dann sind alle Londoner so ans Meer gefahren und es gab Massenschlägereien, es gab Müllberge, keiner war in der Lage, Abstandsregeln einzuhalten. Ich habe da so leichte Befürchtungen, was Urlaub in Deutschland angeht, weil jetzt sind Nord- und Ostsee schon im Rahmen der Abstandsregeln voll. Dabei haben die Ferien noch gar nicht so ganz richtig angefangen. Nordrhein-Westfalen fährt ja dankenswerterweise eher Richtung Holland.
Und Bayern kommt erst im August.
So, aber wenn jetzt wirklich so alles aus dem Süden tatsächlich an Nord- und Ostsee drängelt, dann werden Strandkörbe viertelstundenweise verlost oder wie soll das funktionieren?
Ich weiß es auch nicht. Ich bin sehr gespannt, weil ich ja in der dritten Juliwoche mit unserem Sohn auch eine Woche nach Schleswig-Holstein fahre. Auch natürlich mit der Idee, dass wir dort auch mal an den Strand fahren. Und da ich ja eine Weile auch mal in Kiel gewohnt habe, kenne ich mich eigentlich ganz gut aus und hoffe, dass die Geheimstrände nicht so überfüllt sind. Aber wahrscheinlich ist das Quatsch.
Entschuldige bitte, an unserer kleinen Datsche, ne, wo ja normalerweise, da steht ja so ein Kiosk.
Ja.
Und dieser Kiosk ist seit 20 Jahren unverändert schraddelig.
Ja.
Da gibt es Mettbrötchen, da kann man sich wundern, dass die nicht noch immer in D-Mark ausgezeichnet sind. Da gibt es Bier vom Fass und da stehen halt so die Kleingärtner der umliegenden Lauben schon morgens beim Bierchen, ne, und kommentieren die BZ, also die lokale Boulevardzeitung hier und ziehen über Merkel her und auch sonst. Und es ist alles total entspannt.
Ja.
Und jetzt, als wir letztes Wochenende dann nur mal so vorbeifuhren, dachten wir, was denn hier los? Ja, also das war nun wirklich Ballermann pur. Bierkästen, Schlauchboote, Wasserkanonen. Man dachte, um Gottes Willen, ich bin den Italienern, Spaniern, Kroaten, Griechen wahnsinnig dankbar, dass sie uns diese Horden da irgendwann mal abgenommen haben. Also Urlaub in Deutschland, das klingt alles so toll, die Kohle bleibt hier. Aber glaubst du, dass wir Stress kriegen miteinander?
Ja, das glaube ich tatsächlich. Und ich finde, man kann das auch schon sehen, weil es ja leider Gottes auch Mitbürger und Mitbürgerinnen gibt, die glauben, dass wenn sie ihren Müll irgendwo liegen lassen, dass der sich von alleine in Luft auflöst.
Mhm. Und ja, in 40.000 Jahren ist glaube ich eine Plastiktüte weg, ne?
Ja, und das ist tatsächlich auch etwas, was ich im Wald zunehmend sehe, dass doch viele Leute denken, jo, kann ich mal eben hier mein Papier wegschmeißen oder sonst wie. Und ich glaube, das fällt uns nachher auf die Füße. Das ist in Berlin ja sogar schon so, in den Parks. In den Parks ja so auch solche Sachen hast, wie wie Raves plötzlich, also irgendwelche illegalen Partys und so. Ne?
Trifft sich gut. Unmoralische Frage des Tages. Würdest du mich Ende dieser Woche in die Hasenheide begleiten, um einen dieser illegalen Raves, natürlich nur, also du als Psychologin, ich als Journalist, natürlich nur als Beobachter.
Musst du das jetzt als Beobachter tun?
Wenn ich mitmache, tue ich ja was Illegales.
Was ist denn dann schon mitmachen? Wenn du so ein bisschen mitwippst, machst du dann schon mit? Das Entscheidende dabei ist, dass du diese Abstandsregeln weiterhin einhältst. Und ich glaube, das ist gerade das Problem,
dass die nicht
eingehalten werden. Ja, ich würde mir das schon mal angucken.
Mal angucken, ne? Aber nicht mitmachen.
Das weiß ich noch nicht.
Wir gucken. Einen ganz herzlichen Dank an Tanja, die uns im Juni eine wahnsinnig nette Mail geschrieben hat, dass sie nämlich auf ihren längeren Autofahrten von Düsseldorf nach Karlsruhe, wo sie ihre Eltern besucht, statt SWR 3 zu hören, unseren Podcast hört. Und ich meine, SWR 3 ist eine echt harte Nuss. Also gegen die zu bestehen, das finde ich gut.
Der Philosoph Bernd Ladewig hat ein neues Buch geschrieben. Was ich daran aber spannend finde, ist, dass er sagt, wir müssen den Artikel 1 des Grundgesetzes ändern und zwar so abändern, dass wir sagen, die Würde des Tieres ist unantastbar. Mhm. Also keine sinnlosen Schlachtungen mehr, keine artfremde Haltung mehr, keine qualvollen Experimente. Ich wollte dich mal fragen, weil du ja nun dich sehr lange mit dem Grundgesetz-Podcast beschäftigt hast, also da auch Teil dessen warst, was du dazu sagst, wie du das findest.
Also die Debatte Tierrechte ins Grundgesetz hatten wir ja schon. Die Gleichsetzung Mensch und Tier, und das findet ja hier praktisch statt, finde ich problematisch.
Warum?
Könntest du einem Huhn sein Ei wegnehmen, um es zu essen, wenn du das Huhn dem Menschen ebenbürtig im Grundgesetz behandelst? Eigentlich nicht.
Eigentlich nicht.
Weil ich könnte dir auch schlecht deinen Fötus aus dem Mutterleib reißen und aufessen. Hm. Also es wäre ja so in etwa der Vergleich.
Ja.
Insofern, solange wir dem natürlichen Lauf, sage ich mal, gehorchen und der Stärkere den Schwächeren aufisst, was in der Geschichte der Natur halt immer so war, ne? Großer Fisch isst kleinen Fisch, Löwe isst Gazelle, Mensch isst Hasen, finde ich schwierig. Ich finde den Gedanken insofern richtig, weil es ein Bewusstsein erzeugt, schärft. Und da stand ja sowas drin wie unnötige Schlachtungen.
Genau.
Aber was
sinnlose Schlachtung.
Oder sinnlos. Mhm. Aber was sind sinnlos? Ist nicht jede Schlachtung sinnlos, streng genommen? Mhm. Oder ist nur die Schlachtung sinnvoll, die meinen Hunger stillt oder meine verhungernden Kinder davor bewahrt zu verhungern? Mhm. Ich finde es schwierig. Und ein weiterer Gedanke, wir hatten da neulich eine hochspannende, wenn auch etwas, ich glaube, irre Diskussion. Wenn sich denn tatsächlich herausstellt, schönen Gruß an Peter Wohlleben und das geheime Leben der Bäume, dass auch Pflanzen zumindest mal Lebewesen sind. Da müssen wir uns ja nicht lange drüber unterhalten. Die wachsen ja auch. Es gibt Untersuchungen, die nachweisen, dass Pflanzen kommunizieren, dass sie Schmerz empfinden. Ja. Also wenn man so müsste, dann nicht konsequenterweise auch jede Pflanze in Artikel 1 des Grundgesetzes aufgenommen werden, von wegen die Würde jeder Pflanze ist unantastbar. Mhm. Und wenn wir das noch weiter denken, darf man Pflanzen dann eigentlich in Zukunft in so Schläuchen wie in Spanien oder in Gewächshäusern? So
Salat.
Einfach so Batterien
Fabriken,
von.
Meinst du?
Ja, Salatfabriken von geklonten, identisch aussehenden.
Oder Mais. Was ist Mais denn dann? Ist Mais dann.
Genau. Kommen auf ein echt schwieriges Feld, weil auf der anderen Seite 8 Milliarden Menschen, die gefüttert werden wollen, und zwar nicht so übermäßig fett wie wir aus unseren zahlreichen Supermärkten, sondern ich sage nur mal Jemen. Ich habe diese Woche eine kurze ZDF-Reportage gesehen, was Corona im Jemen anrichtet. Jeder vierte Infizierte im Jemen stirbt, weil die Menschen so eine schlechte Versorgungslage haben, weil die einfach so ausgezehrt sind nach dem
Krieg. Auch diese ganzen Kriege, ne?
Klammer auf, wer liefert die Waffen an die Saudis, die im Jemen gegen die Rebellen vorgehen? Das sind wir in Deutschland.
Unter anderem, ja.
So, und das sind so Sachen, vor denen wir gerne die Augen zumachen. Also, to make a long story short, ich finde den Gedanken deines Philosophen richtig. Ich finde die Umsetzung schwierig.
Mhm. Frau Klöckner, unser aller Ministerin, hat ja zum Fleischgipfel gerufen.
Oh Gott.
Ja, und da wollte ich nämlich auch mal wissen, was denkst du denn über sie? Weil sie sagt, ja, okay, Tierwohl, aber der Konsum ist dem Tierwohl übergeordnet. Also der wird nicht untergeordnet, ne? Sondern das Tierwohl ist mir nicht so wichtig.
Also Entschuldigung, das ist so diese klassische Methode, die eigenen Fehler zu übertünchen, indem man auf einmal so hyperaktiv ist. Mhm. Frau Klöckner ist seit 3 Jahren zuständige Ministerin für dieses Thema oder seit 2 Jahren. Sie hätte da schon ganz viel machen sollen. Ja. Dieses Tierwohl-Label, es gibt unfassbar viele lange Streitereien hinter den Kulissen. Wer ist denn jetzt Absender von diesem Tierwohl-Label und braucht nicht das Ministerium eigenes und kann das der Handel alleine machen? Also völlig sinnlose Streitereien um alles Mögliche.
War was Frau Klöckner nicht auch. Was ist denn Tierwohl eigentlich?
Naja, Tierwohl ist das, was du erzählt hast. Wenn die Sau in so einem Kasten liegt und sich kaum bewegen kann,
dann ist das kein Tierwohl.
Doch, dann kriegt sie einen Zentimeter mehr
und dann
oder zwei und dann auf der Skala von 1 bis sehr viel Tierwohl bis 4 gar nicht gut, würde sie dann vielleicht.
Aber artgerechte Tierhaltung ist das nicht.
Natürlich nicht. Das ist der Versuch, Massentierhaltung irgendwie akzeptabel zu machen. Und mit so einer Punktelösung oder so einer Ampelgeschichte. Frau Klöckner hätte da in den letzten 2 Jahren sehr viel machen können. Was macht sie stattdessen? Stellt sich mit Nestle-Vertretern vor die Kamera. Nichts Persönliches gegen Nestle, aber alle Lebensmittel-Großkonzerne schmeißen einfach viel zu viel Zucker in ihre Sachen und sind wahrscheinlich auch zu viel mit genmodifizierten Strategien unterwegs. Mhm. Und sagen wir mal so, ich versuche es mal ganz abstrakt zu machen. Wenn ich eine Politikerin wäre, die womöglich ihre besten Jahre als Volksvertreterin hinter sich hat, weil sie 2 oder 3 Mal in Rheinland-Pfalz als Spitzenkandidatin verloren hat und nicht Ministerpräsidentin geworden ist. Das ist nämlich Malu Dreyer geworden.
Ja.
Klammer auf, übrigens völlig zu Recht. Ich habe mit der Frau zusammen ein Buch gemacht. Ich mag sie sehr. Nichts gegen Julia Klöckner, aber sie hat es nicht geschafft. Mhm. Dann ist sie, weil sie zu Merkels Girls Camp gehört, immerhin Landwirtschafts- und Verbraucherministerin geworden. Sie kann aber davon ausgehen, wenn es Schwarz-Grün gibt als nächstes, egal unter welchem Kanzler, welcher Kanzlerin, oder wenn es Rot-Rot-Grün gibt, dann wird sie bestenfalls ihr Bundestagsmandat behalten. Hat sie Lust, noch 20 Jahre im Deutschen Bundestag zu sitzen, wo sie schon ewig sitzt? Nein. Hm. Wie denkt jemand, der sich beruflich
Wie könnte mal, jemand denken?
Genau, wir reden ja rein theoretisch. Rein theoretisch. Wie könnte jemand denken,
könnt
der sich
auch denken,
noch beruflich weiterentwickeln will?
Man könnte auch denken, ich will mir ein Denkmal setzen. Also du kannst ja auch
ja, wenn du das machst, wenn du 70, denken. Das machst du, wenn du 70 bist. Aber wenn du vielleicht so um die 50 bist, dann willst du nochmal richtig Kasse machen. Hm. Ja, und wir kennen das von vielen ehemaligen Politikern, gerade der CDU, dann werden sie Repräsentant, also Hildegard genau. Müller, SPD die Automobilindustrie. Ja, oder Schröder. Ich meine gut, als Kanzler zu Gazprom. Also auf jeden Fall die Überlegung, welche Anschlussverwendung könnte für mich noch möglich sein. Und dann lege ich mich natürlich nicht mit der Industrie an. Weil ich will ja keinen Job beim Bund Naturschutz oder bei Greenpeace. Das ist zwar schön als Ehrenamt, ne, aber die fette Kohle machst du woanders.
Ich finde ja ganz interessant, was sie in Frankreich gemacht haben, beziehungsweise Macron gemacht hat. Der hat nämlich einen Bürgerrat einberufen von 150 zufällig gewählten oder ausgewählten Bürgern von bis, ich glaube, der älteste Teilnehmer war 80. Und dann haben die über 149 Vorschläge zum Klimaschutz, also Klimapolitik, abgestimmt und haben mutiger abgestimmt, als das die Abgeordneten tun. Zum Beispiel über Tempolimit auf Autobahnen, über dass die Inlandsflüge verboten werden bis 2025 und auch keine neuen Flughäfen mehr gebaut werden, dass es keine Werbung geben soll für Sachen, die definitiv das Klima schädigen, dass es in Kantinen vegetarische Alternativen gibt und nicht immer nur Fleisch.
Wir lachen jetzt noch mal kurz über den Veggie Day von Renate Künast. Ich kann mir bis heute nicht erklären, warum die Leute damals so aufgeregt
haben. Ich habe mich darüber nicht aufgeregt. Ich fand das gut. Aber ich weiß, es gab einen totalen Aufbrüll. Das ist unser schönes Fleisch.
Verbotsgesellschaft. Ich muss dir mal was zu diesen Bürgerräten sagen. Das ist etwas.
Es hat auch was mit Wahlkampagne zu tun, oder? Habe ich gedacht?
Nein. Das ist tatsächlich etwas, was sehr modern ist, was von vielen Demokratieforschern empfohlen wird, diese Bürgerräte.
Ja.
Interessanterweise genauso wie Macron das gemacht hat. Die Leute werden tatsächlich nach einer Zufallsstichprobe ausgewählt. Ja. Wichtig ist dabei nur, dass du, ein gewisses Abbild der Gesellschaft hinkriegst. Ne? Dass du Junge dabei hast, Alte, Einwanderer, Einheimische und.
Und die kriegen ja auch erstmal, das fand ich auch ganz interessant, die haben erstmal sich mit Klimawissenschaftlern unterhalten, genau. Die haben die Aktien, die Steuervorschriften für Aktienkonzerne studiert, genau, die haben Emissionen gelernt und solche
die
Sachen.
Die haben Zugang zu allen möglichen, denkbaren, verfügbaren Informationen. Mhm. Ja? Also letztendlich, wie jeder Abgeordnete auch über meinetwegen den Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages, kannst du auch mit Experten treffen und, und. Und das, was du sagst, ist das wirklich Spannende dabei. Diese Bürger entscheiden verantwortungsvoller, moderner, mutiger als Politiker. Ja. Warum ist das so?
Die haben keine Lobbyisten.
Das eine sind die Lobbyisten. Das andere ist das, was wir gerade im fiktiven Fall einer fiktiven Ministerin gesagt haben, die Anschlussverwendung.
Ja.
Das dritte ist aber auch die Partei.
Stimmt.
Weil in dem Moment, wo du zu weit nach vorne prescht, sagen die anderen, seid ihr wahnsinnig, damit verlieren wir die Wahlen. Mhm. Also es ist nicht nur die böse Wirtschaft, sondern es ist auch das, was, ich kenne es aus der SPD, als die Betonschicht bezeichnet wird. Also diese Funktionäre so in der Mittelschicht.
Ja.
Menschen mit Tagesfreizeit, die nie wirklich was geworden sind, aber die immer Angst um ihre eigenen Posten haben und alles, was so aus der Reihe tanzt, muss mal gleich gemacht werden.
Aber das Interessante daran fand ich eben auch, dass es scheinbar so ist, wenn dass die Politik mutiger wird mit dem Bürgerrat im Rücken. Mhm. Ja, da sind ja auch so Sachen entstanden, dass zum Beispiel überlegt wird, ob man den Klimaschutz nicht, ist die französische Verfassung eine andere als die, als das deutsche Grundgesetz, aber ob der Klimaschutz nicht in der ersten Präambel der französischen Verfassung festgelegt wird und dadurch natürlich auch zum Beispiel es dann einen Straftatbestand Ökozid geben kann. Also wenn ich als Unternehmen Böden verseuche, weil ich Abwasser ablasse.
Darf ich dann noch grillen?
Wie bitte?
Darf ich dann noch grillen? Dürftest du dann noch ein Feuer im Wald machen, egal wie Rituell,
ein Feuer im Wald darf ich sowieso nicht machen.
Gut, aber du weißt, was ich meine. Also offenes Feuer ist dann irgendwann verboten.
Von wirklich von Unternehmen, die ganz bewusst Dinge machen, sodass das die Umwelt verschmutzt oder dass die Artenvielfalt stirbt. Also
da sind wir wieder ein bisschen bei deiner Eingangsfrage, soll man Tierrechte in Artikel 1 des Grundgesetzes aufnehmen? Ich finde, wir haben schon ganz schön viele Gesetze. Wenn man die konsequent anwenden würde, dann wären wir schon einen verdammten Schritt weiter. Mhm. Immer mehr Gesetze bedeutet natürlich auch immer mehr Durcheinander, immer mehr Verwirrung am Ende des Tages. Und diese Begriffsklaubereien wie Ökozid, was ist das genau? Mhm. Wie willst du das definieren?
Ja, extrem, da ging es wirklich schwierig. Um Unternehmen, also es geht nicht um Einzelnen.
So. Unternehmen, die Verbrennungsmotoren bauen, die CO2 produzieren, uns auch bestens als Autos bekannt, ja, tragen die bei zu diesem Ökozid, indem sie Autos produzieren?
Ich finde ja. Also es sei denn, es sind umweltfreundliche Autos.
In deinem Handy sind seltene Erden, Coltan und derlei Dinge mehr, Kobalt und sowas, die aus Bürgerkriegsgebieten in Afrika kommen, wo Kindersoldaten kein großes Lebensalter erreichen, weil sie dieses Zeug aus dem Boden kratzen, damit du ein billiges Handy kaufen kannst. Mhm. Ja, warum hast du dieses Handy? Ich sehe deinen Punkt, aber es bedeutet einfach, dass wir zurück zum Schnurrtelefon gehen.
Ich muss immerhin sagen, ich habe immerhin 4 Jahre ein Fairphone gehabt. Aber
ja,
gut.
Das war keine gute Erfahrung.
Was ich noch interessant fand an diesem Bürgerrat, und dann höre ich auch damit auf, ist, dass die auch gesagt haben, wir dürfen die Kluft zwischen Reich und Arm nicht größer machen. Mhm. Das heißt, die haben auch den Vorschlag gemacht, dass Sozialhilfeempfänger oder Arbeitslose Gutscheine für Bioläden und lokale Bauern oder Landwirtschaftsbetriebe bekommen und dass Unternehmen, die hohe Dividenden haben, 4% für staatliche Ökoprojekte abgeben.
Kann man alles machen. Noch eine unmoralische Frage des Tages. Jemand, der arbeitsfähig ist, aber nicht arbeitet, weil er arbeitslos ist, weil er keinen offiziellen Job hat. Mhm. Darf ich den als Staat, als Community, als Gemeinde zumindest mal 3-4 Stunden am Tag darum bitten, dass er, ich sag jetzt einfach mal, Müll aus Grünanlagen sammelt. Ganz entspannt, ganz nett, alles prima, ohne Zwang. Aber findest du, dass eine Gesellschaft, die dich mit Ökoladengutscheinen versorgt, sollte man der zumindest ein paar Stunden am Tag was zurückgeben? Ja oder nein?
Ja, ich finde schon. Weil das ist ja, das fällt ja unter diese Solidarität oder unter dieses gesellschaftliche Miteinander. Und ich finde es wichtig, dass Bürger mehr ins Handeln kommen tatsächlich. Weil ich glaube, über dieses, ich sitze hier und die Politiker, die entscheiden da immer über mich. Klar. Ich glaube, damit wird kein Blumentopf und kein Klimaschutz gewonnen. Ich glaube, nur wenn wir alle zusammen etwas dafür tun, dann können wir das auch schaffen.
Sherry Lady, es war bis jetzt eine sehr nachdenkliche und schwere Sendung. Jetzt kommt der leichte Teil. Film und Schauspieler mit
Omar Sharif.
Omar Sharif, ich kenne Opa Sharif, okay, der war sehr billig. Peter O'Toole.
Otto und Otto der Film.
Das ist, okay, es ist ein doppelter Punkt.
Ocean 11.
Oh Mann,
ist und ja dann diese gut. Komische Olsen-Bande, die ich nie verstanden habe. Das ist so irgend so ein dänischer Film. Ja,
fand ich auch nie lustig.
Nee.
Ja,
und Octopussy.
Oh ja, das ist James Bond, ne?
Ja.
Ich gebe auf, du hast gewonnen. Oliver Pocher würde ich noch sagen.
Fällt uns noch irgendeine Frau, eine Schauspielerin mit O ein? Da
Olga.
War ich
nicht.
Ja, Olga irgendwas, aber welche Olga?
Ottilie. Okay, Schauspielerin mit O.
O gesucht. Odette.
Ja, bestimmt was Französisches. Odette Auchan, kennen Sie Odette Auchan? Los, zieh eine schnell um diese Schwäche.
Ja, siehst du, guck mal, was ich hier Schönes habe. Wir hatten das, glaube ich, schon, aber wir haben es ja, was sagen wir ja immer. Es ist der Mut.
Mhm,
Mut,
schlecht.
Neu zu denken, Mut, Bürgerräte
einzuführen. Wir haben übrigens Obi-Wan vergessen.
Stimmt. Mut, Bürgerräte.
Olivia Newton-John.
Yes.
Hier von John Travolta.
Siehst du, jetzt hast du den 100 Punkte. Mhm. Pott gewonnen. Sag mal was zu Mut. Mut in dieser Woche.
Ja, auch mal Mut, Dinge zu lassen. Ich habe mir hier noch aufgeschrieben, aber das machen wir vielleicht für nächstes Mal. Wir sind ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber diese To-Do-Listen, die, also ich habe praktisch jeden Tag mache ich eine neue. Und da streiche ich dann immer die zwei Sachen, die ich erledigt habe und schreibe 8 neue drauf. Also die, und dachte mir, warum macht man nicht mal eine Not-to-Do-Liste? Also Dinge, die man nicht mehr machen will oder schon erledigt hat oder nicht wiederholen will. Zum Beispiel auf meine Not-to-Do-Liste, was ich nicht mehr tun möchte, ist Sätze mit Verneinungen zu bilden. Mhm. Das ist ja so ein alter Kampf zwischen uns, indem man Sachen wie nicht, kein, nie oder so versucht aus seiner täglichen Sprache rauszuoperieren, wird die Sprache automatisch positiver.
Ja.
Ohne Fleiß kein Preis. Ist zum Beispiel so eine total.
So ein typischer deutscher Satz.
Typischer Spruch aus dieser, oder wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Mhm. Eine doppelte Verneinigung. Dem Mutigen gehört die Welt, sagt eigentlich genau das Gleiche, ist aber viel positiver formuliert. Diese Verneinungsbegeisterung ist, glaube ich, eine sehr deutsche Geschichte. Mhm. Insofern, ich habe den Mut, jetzt mal möglichst wenig zu verneinen.
Das ist übrigens auch immer etwas, was ich beim Coachen mache, ganz am Anfang, wenn es um das Ziel geht, dass ich meine Klienten immer anhalte, es positiv zu formulieren. Meistens sind das so Sätze, ich will nicht mehr, Punkt, Punkt, Punkt. Und das dann einen positiven Satz zu finden, weil der mich auch ganz anders, wenn du dir das mal überlegst, ganz anders einstellt. Also auch mehr eine Vision ermöglicht, als wenn ich sage, ich will nicht.
Ja, genau. Also ich möchte, dass du jetzt vorliest.
Stell dich allem, was dir begegnet, voller Entschlossenheit und ohne Angst. Finde die Wahrheit deines Herzens und handle danach.
Amen.
Amen.
Wir wünschen eine schöne Restwoche.
Ist dir mal aufgefallen, dass wir die ganze Zeit jedes Mal, oder ich habe das jetzt, glaube ich, die letzten 2 Male immer gesagt, Amen.
Tja, Schatz, vielleicht
ist das so. Das können wir mal Namaste, können wir mal sagen.
Namaste, das ist vielleicht so eine Art Altersreligiosität.
Ich glaube nicht. Okay.
Du hast verneint.
Bis bald.
Tschüss.
Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.